Wir leben in unsicheren Zeiten. Gerade erst hat ein einziges Virus die ganze Welt zum Stillstand gebracht und Putins Angriff auf die Ukraine den Krieg zurück nach Europa. Gleichzeitig erleben wir immer konkreter das Ausmaß der Klimakatastrophe. Man könnte auch sagen, der Krisenmodus wird zur Normalität. Diese Entwicklungen kommen aber weniger plötzlich, als es scheint. Es war nämlich vorher schon einiges im Argen. Seien wir ehrlich. Viele unserer Gewohnheiten und Lebensweisen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Unser Fleischkonsum ist genauso problematisch wie die ungebremste Zerstörung von natürlichen Lebensräumen. Unser Wirtschaftssystem produziert immer mehr Ungleichheit und psychische Probleme anstatt Wohlstand und Freiheit für alle. Höchste Zeit für einen Reset. Doch wie funktioniert die große Transformation? Und sind wir als Individuen nicht viel zu unbedeutend, um wirklich einen Unterschied zu machen? Aus unserer Ameisenperspektive scheint es oft, als könnten wir einfach nichts tun. Maya Göpel sieht das anders. In ihrem zweiten Buch »Wir können auch anders« von 2022 zeigt sie, welche Hebel im System wir bedienen müssen, um große Veränderungen herbeizuführen. Gleichzeitig wirst du lernen, wer bei der Transformation eine zentrale Rolle spielen wird und wer eher nicht. Alles ist verbunden. Peter und Paul sind nicht etwa die beliebtesten Kindernamen 2021, sondern zwei benachbarte Seen im US-Bundesstaat Michigan. Hier, umgeben von Wäldern und Wiesen, tummeln sich zwei gesunde Populationen von Friedfischen. Also Fischen, die keine anderen Fische essen. Der perfekte Ort für ein Experiment, dachte sich der Ökologe Stephen Carpenter, der herausfinden wollte, welche Prozesse ein Ökosystem im Gleichgewicht halten. Also setzte er 2008 in einem der beiden Seen Raubfische aus. 3 Jahre lang hieß es messen und abwarten. Am Ende hatte sich der Bestand an Raubfischen verzwanzigfacht und der Bestand der Friedfische war um 80% gesunken. Durch die fehlenden Friedfische war auch die Population der Wasserflöhe explodiert, die dann die Algen an der Wasseroberfläche auffraßen. Das Wasser des Raubfischsees glitzerte nun klar in der Sonne, während der Nachbarsee immer noch dunkelgrün schimmerte. Was können wir aus diesem Experiment lernen? Ganz einfach. Dass komplexe Systeme mehr sind als die Summe ihrer Teile. Verändern wir ein Element, kann das weitreichende Folgen haben, die das ganze System aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn wir im Alltag mit komplexen Problemen konfrontiert werden, blenden wir diese Zusammenhänge jedoch oftmals aus. Stattdessen gehen wir kleinteilig vor. Wir zerlegen das System in seine Bestandteile und tauschen nur das vermeintlich fehlerhafte Stück aus. Zum Beispiel im Verkehrssektor. Der stößt immer noch viel zu viele Emissionen aus. Dann fahren wir jetzt einfach alle Elektroauto. Diese Herangehensweise kann jedoch dazu führen, dass wir nur ein Symptom bekämpfen und das Grundproblem ignorieren. Manchmal schaffen die vermeintlich einfachen Lösungen sogar neue Probleme. Im Fall der Elektroautos werden beispielsweise große Mengen an Metallen benötigt, die im globalen Süden abgebaut werden und dort große Umweltschäden verursachen. Währenddessen leiden unsere verstopften Innenstädte immer noch darunter, dass für Parkplätze, Straßen und Co. wertvoller Raum verloren geht. Wenn wir unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten wollen, müssen wir also größer denken. Das heißt, wir müssen zunächst die Zusammenhänge innerhalb eines Systems verstehen, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. Für die Verkehrswende bedeutet das eine grundlegende Überholung der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Weg vom Primat des Individualverkehrs und hin zu mehr Fahrradwegen und Bahnverbindungen. Nach Auffassung der Umweltwissenschaftlerin Donella Meadows haben alle komplexen Systeme 3 Merkmale: eine Vernetztheit, eine zeitliche Dynamik und einen Zweck. Diese Eigenschaften müssen wir uns also anschauen, wenn es um große Probleme in der Landwirtschaft, dem Verkehrssektor oder der Wirtschaft geht. Sie helfen uns zu verstehen, was schiefläuft und wie eine geeignete Lösung aussehen könnte. Die Vernetztheit von Systemen haben wir uns am Beispiel der beiden Seen schon angeschaut. Lass uns in den nächsten beiden Abschnitten die zeitliche Dimension und den Zweck von Systemen genauer unter die Lupe nehmen. Kipppunkte im System. Im Jahr 2009 nahm ein Besucher des US-amerikanischen Musikfestivals Sasquatch ein Video auf, das später unter Forschenden viel diskutiert wurde. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der wie in Trance vor sich hin tanzt. Die anderen Festivalbesucher liegen träge im Gras und schauen zu, wie er seine Arme und Beine immer ausgelassener zum Beat schwingt. Nach einer Weile kommt ein zweiter Mann hinzu, der noch ausgefallener tanzt. Dann geschieht etwas Seltsames. Immer mehr Menschen stehen auf und strömen auf die Tanzfläche. Die Szene gewinnt eine Eigendynamik. Alle wollen jetzt dabei sein. Der erste Mann ist inmitten der Menge gar nicht mehr zu sehen. Was in diesem Video vor sich geht, ist ein sogenannter Kipppunkt. Kipppunkte beschreiben den Moment, in dem individuelles, unkoordiniertes Verhalten in einen kollektiven Trend umschlägt. Das ganze System ändert dann sprunghaft und unwiderruflich seinen Charakter. Heute ist uns das Konzept vor allem aus der Klimaforschung bekannt. Anfang des Jahrhunderts beschrieb der Physiker Hans-Joachim Schellnhuber erstmals wichtige Elemente im Klimasystem der Erde, die an einem bestimmten Punkt sehr sensibel auf den Temperaturanstieg reagieren würden und damit in eine Dynamik geraten könnten, die das ganze Klima aus dem Gleichgewicht bringt. Zu diesen wichtigen Klimaelementen gehören zum Beispiel der Permafrost in Sibirien oder der Regenwald im Amazonas. Schellnhuber widerlegte damit die vorherrschende Auffassung, dass das Klima ganz langsam und linear auf die menschengemachten Treibhausgasemissionen reagieren würde. Klimakipppunkte sind äußerst gefährlich für unser Leben auf der Erde. Aber sie zeigen uns noch etwas anderes, nämlich dass wir bei der Analyse von sozialen Systemen immer ihre zeitliche Dynamik berücksichtigen müssen. Wir sollten uns also fragen, an welchem Punkt befindet sich das System gerade? Sind wir schon kurz davor, einen Kipppunkt zu erreichen? Denn dann müssen wir ganz dringend gegensteuern. Allerdings gibt es nicht nur negative Kipppunkte. Auch ein positiver gesellschaftlicher Wandel kann nach einem ganz ähnlichen Schema erfolgen. Die fossile Energieerzeugung steht beispielsweise kurz vor einem solchen Kipppunkt. Nachdem Wissenschaftlerinnen jahrelang auf die Gefahren von fossilen Brennstoffen hingewiesen haben, junge Menschen immer wieder auf die Straße gegangen sind und Ingenieure saubere Alternativen entwickelt haben, verlieren Öl, Gas und Kohle nun immer mehr an Rückhalt. Was wollen wir erreichen? Hans-Dietrich Reckhaus war jahrelang das, was man einen durchschnittlichen mittelständischen Unternehmer nennen könnte. Der Bielefelder übernahm in den 90er Jahren von seinen Eltern eine Firma für Insektenvernichtungsmittel, die in ganz Deutschland im Einzelhandel vertrieben wurden. Doch im Sommer 2011 kamen ihm Zweifel. Klar, er war als Unternehmer ziemlich erfolgreich. Aber was richtete er eigentlich mit der massenhaften Tötung von Insekten an? Welche Auswirkungen hatte sein Tun? Reckhaus stellte plötzlich den ganzen Sinn seines Unternehmens in Frage. Und du erinnerst dich, der Zweck ist nach Donella Meadows das dritte große Merkmal von komplexen Systemen. Dieser Zweck, auf Englisch auch Purpose genannt, beeinflusst, wie ein System aufgebaut ist und worauf es hinarbeitet. In unserem Wirtschaftssystem besteht der Sinn von Unternehmen zum Beispiel darin, möglichst viel Umsatz und Gewinn zu machen. Doch Reckhaus entschied sich, dieser Logik nicht mehr zu folgen. Stattdessen fing er an, sich mit dem Insektensterben zu beschäftigen und die Schäden seiner Produkte zu kompensieren. Er bedruckte die Verpackungen mit Hinweisen, die davor warnten, dass der Einsatz wertvolle Insekten tötete. Und er gab Tipps, wie Kunden verhindern können, dass Insekten überhaupt erst in die Wohnung gelangen. Reckling nahm also eine Sicht an, die die Nachhaltigkeitsexperten Katrin Muff und Thomas Dillig-Brenzinger Outside-Inside-Perspektive nennen. Dabei geht es darum, ein Unternehmen an den gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Das bedeutet auch, Dinge zu tun, die sich nicht monetär auszahlen, sondern dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Den Sinn eines Systems zu ändern, gehört zu den wirkungsvollsten Hebeln, um eine Transformation herbeizuführen. Unsere Gesellschaft als Brettspiel. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte der Sozialphilosoph Henry George ein Buch namens Fortschritt und Armut, in dem er die Ursachen von Ungleichheit in den USA untersuchte. Er kam zu dem Schluss, dass die Kluft zwischen Arm und Reich vor allem auf einen Faktor zurückzuführen war: die Konzentration von Grundbesitz in den Händen einiger Wohlhabender. Eine Frau, die diese Auffassung teilte, war die Stenografin Elizabeth Maggie. Sie fand, dass die amerikanische Gesellschaft unbedingt über diesen Zusammenhang aufgeklärt werden sollte. Also erfand sie ein Brettspiel. Das Ziel ihres Spiels, das sie The Landlord's Game nannte, war es, so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Die Spieler konnten Grundstücke erwerben und anschließend jedem, der daran vorbeikam, Miete abknöpfen. Wer am meisten Grund und Boden besaß, wurde schnell reich, während die Besitzlosen sich mühsam mit ihrem Gehalt von Runde zu Runde kämpften. Mit diesem Spiel wollte Maggie ihren Mitbürgern verdeutlichen, dass die Gesellschaft nach bestimmten Regeln organisiert ist, die reiche Menschen strukturell bevorteilt. Die Armen sind also nicht selbst schuld an ihrer Armut, sondern sie werden vom System in die Armut getrieben. Solche Strukturen, die immer wieder zum selben Ergebnis führen und der Gesellschaft als Ganzes schaden, heißen Systemfallen. Die müssen wir allerdings nicht einfach hinnehmen. Wir können sie aus dem Weg räumen, indem wir die Spielregeln ändern. In The Landlord's Game konnte die Chancengleichheit durch eine zusätzliche Regel namens Single Tax wiederhergestellt werden. Hierbei mussten alle Grundstücksbesitzer ihre Mieteinnahmen an den Staat abführen. Dieser investierte die Einnahmen, um Bahnhöfe zurückzukaufen und den Lohn für alle zu erhöhen. Auf den staatseigenen Grundstücken wurden Schulen gebaut und niemand musste sich mehr aus dem Gefängnis freikaufen. Am Ende des Spiels waren alle reicher geworden. Trotz ihrer kreativen Idee hatte Maggie jedoch Schwierigkeiten, ihr Spiel unters Volk zu bringen. Bis 1933 ein Mann namens Charles Darrow eine Kopie in die Hände bekam und es unter dem Namen Monopoly vermarktete. Mit großem Erfolg. Während Darrow mit Monopoly Millionär wurde, bekam Maggie nur $500 für ihr Patent. Und die eigentliche Intention ihres Spiels blieb verborgen. Nämlich, dass wir ein unfaires System nicht akzeptieren müssen, sondern die Spielregeln ändern können, um das Leben für alle besser zu machen. Wir müssen anders miteinander umgehen. Kennst du ein Narrativ, das heute viele unterschiedliche Nationen, Religionen und Identitäten miteinander verbindet? Vielleicht hast du es erraten. Es geht um das Wachstumsnarrativ, also die Idee, dass Wachstum Wohlstand für alle ermöglicht und für die Stabilität unserer Gesellschaft unerlässlich ist. Inzwischen haben wir allerdings die Grenze des Wachstums erreicht. Unsere Art und Weise zu wirtschaften und zu konsumieren schadet unserem Planeten, dem Klima und schließlich auch uns selbst. Der ständige Druck, immer schneller und produktiver zu sein, hat auch seelische Folgen. In den reicheren Staaten kennt heute jeder jemanden, der eine Depression oder ein Burnout hat. Aber warum machen wir das eigentlich alles mit, wenn es uns offensichtlich nicht gut tut? Der Ökonom Fred Hirsch hat dazu 1976 ein Buch verfasst. Es heißt Social Limits to Growth. Darin beschreibt er, warum wir in den reichen Ländern immer mehr haben wollen, obwohl wir doch eigentlich schon alles Nötige besitzen. Hirsch weist darauf hin, dass uns die zusätzlichen Güter keinen funktionalen, aber dafür einen sozialen Nutzen bieten. Je mehr wir kaufen, desto besser ist unsere Position in der Gesellschaft. Hirsch nennt diese Güter auch Positionsgüter. Ohne einen SUV, einen offenen Kamin und einen gut gefüllten Weinkeller darf man sich eben nicht zur Oberschicht zählen. Ganz egal, ob man eigentlich lieber Bier trinkt. Das Wachstumsnarrativ verspricht uns dann, dass sich alle bald mehr leisten und damit ihre Position verbessern können. Aber je mehr wir besitzen, desto mehr brauchen wir, um uns von anderen abzuheben. Du siehst schon, wir haben es hier mit einem klassischen Teufelskreis zu tun. Dass wir uns überhaupt so sehr mit anderen vergleichen, hängt auch mit dem Charakter unseres aktuellen Systems zusammen. Die US-amerikanische Soziologin Rian Eisler unterscheidet zwei grundsätzliche Arten sozialer Systeme: Dominanz- und Partnerschaftssysteme. In einem Dominanzsystem gibt es ausgeprägte Hierarchien, in denen die einen über die anderen Kontrolle ausüben können. Das führt zu einem starken Konkurrenzdenken und der ständigen Angst vor dem Abstieg. In Partnerschaftssystemen hingegen gelten alle Menschen als gleichwertig. Sie unterstützen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung und legen Wert auf Mitgefühl, Solidarität und Fürsorge. Wie das praktisch aussehen kann, zeigt uns die Geschichte der Polio-Impfung. Die wurde 1955 vom Immunologen Jonas Salk entwickelt. Salk entschied sich, den Impfstoff nicht zu patentieren und damit für mehr Menschen zugänglich zu machen. Seine Entscheidung für das Gemeinwohl und gegen den persönlichen Gewinn konnte die Erkrankungsrate in den USA binnen kurzer Zeit um 80% senken. Du siehst, wir haben auch in einem Dominanzsystem die Möglichkeit, partnerschaftlich zu handeln und damit Großes zu bewirken. Nicht jede Technologie ist sinnvoll. Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht von einer großartigen Erfindung eines Entrepreneurs hören, die mal wieder die Welt retten soll. Elon Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates, sie alle versprechen mit technologischem Fortschritt, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Dass wir mit Technik Wohlstand und Fortschritt assoziieren, ist auch gar nicht mal so abwegig. Schließlich ist unser Leben heute viel angenehmer und bequemer als je zuvor. Und am deutlichsten unterscheidet sich unsere Zeit von der unserer Großeltern durch Technik. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Andrew McAfee behauptet in seinem 2019 erschienenen Buch More from Less sogar, dass wir wirtschaftliches Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln können. Und zwar mit Hilfe effizienter Technologien. McAfee zeigt das am Beispiel der USA. Hier ist seit der Jahrtausendwende der Verbrauch von Rohstoffen wie Holz, Zement, Stahl und Kupfer trotz Wirtschaftswachstum gesunken. Doch seine Rechnung geht nicht auf. Denn die Prozesse und Ressourcen, die in anderen Ländern für amerikanische Produkte eingesetzt werden, berücksichtigt McAfee in seiner Bilanz nicht. Aus globaler Sicht sieht das Bild ganz anders aus. Insgesamt ist der Rohstoffverbrauch seit der Jahrtausendwende nämlich um mehr als 50% gestiegen. Und damit heute zweimal so hoch, wie es für unsere Erde nachhaltig wäre. Der Konsum von Wasser, Energie, Metallen und anderen natürlichen Rohstoffen steigt also mit dem Wachstum der Wirtschaft immer weiter an. Aber wie kann das sein, wenn bessere Technik die Produktion doch effizienter macht? Das Problem besteht darin, dass Technologien meist in den Händen gewinnorientierter Unternehmen liegen, die damit den weltweiten Konsum antreiben. Der Wirtschaftsanthropologe Jason Hickel fasst es in seinem Buch Less is More so zusammen. Solange Innovation in unserem System ein Hebel für mehr Produktion ist, wird sie die Welt nicht retten. Das ist natürlich kein Grund, Technik zu verteufeln, im Gegenteil. Neue Technologien können unsere Gesellschaft demokratischer und grüner machen. Dafür müssen wir uns vorher aber fragen, welchen Zweck eine neue Technologie erfüllt. Ist sie es wert, dafür unsere begrenzten Ressourcen einzusetzen? Und da gibt es durchaus positive Beispiele. Sensoren und Drohnen können beispielsweise helfen, Ökosysteme besser zu verstehen und zu schützen. Und in Taiwan organisiert sich heute mehr als jede vierte Bürgerinitiative auf Online-Plattformen, wo die Menschen Petitionen teilen, demokratische Kompetenzen vermitteln oder auch einfach nur miteinander diskutieren. Als Mackenzie Scott im Jahr 2019 der Initiative The Giving Pledge beitrat, erregte das international Aufsehen. Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos schloss sich einer Gruppe milliardenschwerer Unternehmerinnen und Erben an, die versprochen hatten, mindestens die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Philanthropie, also der Einsatz von Privatvermögen für gemeinnützige Zwecke, hat in den USA eine lange Tradition. Allein zwischen 2005 und 2019 hat sich die Zahl privater Stiftungen im Land um knapp 70% erhöht. Doch sind Philanthropen wirklich diejenigen, denen wir die Lösung unserer Probleme anvertrauen sollten? Wenn man genauer hinschaut, hat das System der Philanthropie mehrere Schwächen. Natürlich ist es lobenswert, wenn jemand sein Vermögen für gute Zwecke einsetzt. Doch wäre es nicht besser, wenn demokratisch gewählte Regierungen darüber entscheiden könnten, wo neue Schulen gebaut werden und wie wir die Klimakrise lösen, statt diese Frage einer Handvoll extrem privilegierter Individuen zu überlassen? Hinzu kommt, dass die Milliardäre ihren Reichtum meist aufgrund unfairer Strukturen angehäuft haben und mit der Gründung privater Stiftungen sogar noch vermehren können. Denn Stiftungen bekommen großzügige Steuernachlässe, Geld, das dem Staat und der Öffentlichkeit verloren geht. Die Idealisierung von Großspendern blendet auch aus, dass ärmere Menschen proportional am meisten spenden, wie mittlerweile mehrere Studien belegen. Die Rettung unserer Welt muss also nicht in den Händen einiger reicher Entrepreneure liegen, wir alle können etwas bewirken. Die Humangeografin Karen O'Brien benutzt dafür gern die Metapher der Fraktale. Fraktale sind Gebilde, die aus vielen kleinen Mustern bestehen, die dem großen Ganzen sehr ähneln. In der Natur finden wir das zum Beispiel in Bienenstöcken. Auch unsere Gesellschaften bestehen aus vielen Teilsystemen, die miteinander verbunden sind und dem großen System in ihrem Aufbau sehr ähneln. Doch wie schaffen wir es, dass eine Veränderung von unserem Mikrokosmos auf andere überspringt und damit die Gesellschaft nachhaltig verändert? Die Antwort dazu liefert der Evolutionsbiologe Stuart Kaufmann. In seiner Theorie des Adjacent Possible beschreibt er, wie sich neue Arten und Ökosysteme ausbreiten, indem sie sich immer zuerst auf angrenzende Strukturen konzentrieren und von dort aus neue Möglichkeiten ausloten. Für uns heißt das also, Partnerschaften schließen und gemeinsam mit anderen Stück für Stück Veränderungen herbeiführen, die sich dann festsetzen. Inkrementeller Wandel statt große Revolution. So können wir irgendwann das ganze System für alle besser machen. Soweit die zentralen Ideen aus dem Buch »Wir können auch anders« von Maya Göpel. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Komplexe Systeme haben drei wesentliche Merkmale, die wir untersuchen müssen. Eine Vernetztheit, eine zeitliche Dynamik und einen Zweck. Diese Aspekte helfen uns, große gesellschaftliche Probleme zu analysieren und Systemfallen zu finden, die wir dann gemeinsam angehen können, bevor das System an einen negativen Kipppunkt kommt. Eine systemische Sichtweise verändert übrigens auch unsere Sicht darauf, was möglich ist. Das Spektrum der Strategien und Lösungen wird größer. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir menschengemachte Grenzen verschieben können. Die ungleiche Verteilung von Vermögen, die Ausbeutung der Natur und ein rücksichtsloses Wirtschaftssystem, das immer weiter wachsen soll, sind keine Strukturen, die wir hinnehmen müssen. Was gestern noch undenkbar war, ist morgen möglich, wenn wir gemeinsam überlegen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das Gute ist, niemand ist zu klein, um etwas zu bewirken. Gemeinsam schaffen wir die große Transformation.